Danke, lieber Vater, dass du uns daran erinnerst, dass unsere Zuversicht das Blut deines Sohnes ist, sein vollkommenes Opfer. Er als unser hoher Priester, der uns vor dir vertritt, unsere Gerechtigkeit in ihm. Und so kommen wir auch an diesem Abend zu dir und bitten dich, dass du unsere Augen auf Jesus richtest, sodass wir keine Freimütigkeit in uns selbst haben, sondern alles in ihm finden, was wir brauchen, um vor dir zu erscheinen. Herr, wir können nicht beten, wir wissen nicht, wie es sich gebührt. Ja, vielmehr müssen wir dir bekennen, dass in vielfacher Hinsicht die Nachlässigkeit, die Bedeutungslosigkeit und viele andere Dinge uns prägen. Wir bitten dich, reinige uns und komm du durch deinen Heiligen Geist und belebe uns, stärke unseren Glauben, gib uns Freimütigkeit, indem du unsere Sinne auf die Dinge richtest, die vor dir wohlgefällig sind. Danke für deine Treue. Danke für deine Hilfe. Danke für alles, was du uns bereitet hast in Christus Jesus und für die Hoffnung, die wir in seinem Namen haben. Amen. Ja, wir sind in unserer Andacht, in der Familienandacht, gerade im Lukas-Evangelium, und jetzt sind wir nochmal zu der Geschichte. Nochmal sage ich deswegen, weil Philipp vor kurzem in der Abendmahlsandacht die Situation schon hatte. In Lukas, es geht um Jesus in Gethsemane, aber wir wollen nicht Jesus in dem Sinne in erster Linie in Gethsemane betrachten, sondern nur nebenbei das noch sehen, sondern sehen, was Jesus hier den Jüngern sagt. Das wird hier noch heute nochmal unser Schwerpunkt sein in dieser Andacht als Hilfe. Und es ist in Lukas 22, Vers 39 bis 46. Lukas 22, Vers 39 bis 46. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Lass uns hierzu noch einmal die Stelle Matthäus aufschlagen, Matthäus 26, Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, also Jakobus und Johannes, mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betet und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schlafend geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht, siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht, lauf, lass uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Jesus wiederholt hier eine Lektion zweimal in einer seiner schwierigsten Stunden des Lebens. Das bedeutet aber, dass diese Lektion etwas sehr, sehr Entscheidendes ist. Er fordert seine Jünger auf, ihn zu unterstützen in diesem ringenden Kampf. Was macht er in diesem ringenden Kampf? Oder wie bewältigt er den Kampf? Wie überwindet er in diesem Kampf? Wie gewinnt er die Schlacht im Gebet? Es ist also eine der härtesten Stunden Jesu hier auf der Erde. Lukas sagt, er war in Agonie, er rang mit dem Tod. Und während er sozusagen in dieser großen Bedrängnis ist, schreit er zu Gott im Gebet. Und während er selbst diesen Kampf ausfecht, fordert er die Jünger auf, den Kampf mitzukämpfen. Und er gibt eine ganz wichtige Lektion, und die wiederholt er hier in diesem Text zweimal, unter dieser Situation zweimal. Vers 40, er sagt, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und dann Vers 46, und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Er sagt also, dass das Gebet eins der wirksamsten Mittel ist, uns vor der Versuchung zu bewahren. Dann gibt es zwei Arten, wir können grob sagen, zwei Arten der Versuchung oder in Versuchung zu kommen. Die eine Art ist die, die wir nicht unbedingt immer zu entscheiden haben, manchmal schon, aber die wir nicht zu entscheiden haben, nämlich, dass die Versuchung über uns kommt und sie kommt in verschiedener Form durch die äußeren Umstände. Also die Versuchung tritt an uns heran durch irgendwelche äußeren Umstände. Oder der Satan kommt mit Gedanken. Oder Menschen kommen, wie Petrus mal zu Jesus, als er sagte, das widerfahre dir nur nicht, da kam er und wurde zum Versucher für ihn. Und trotzdem hat jede Versuchung noch einen zweiten Teil, und dieser zweite Teil ist unsere Fähigkeit, mit der Versuchung umzugehen. Ja, die Versuchung kommt, aber die Frage ist, wie kann ich damit umgehen? Wie stark bin ich, damit umzugehen? Wir können das anders sagen. Das eine wäre ein Erdbeben oder ein Sturm, der in unser Leben kommt. Das zweite wäre, wird es mir zur Versuchung, also wird das zu einer Schwierigkeit für den Baum, je nach der Wurzel, seiner Stabilität, oder für das Haus, je nach seinem Fundament, wie beim Erdbeben. Wenn ich also bete, dass Gott mich nicht in Versuchung führt, wie im Gebet des Herrn, dann habe ich eigentlich beide Dinge da, nämlich das eine ist, dass er mich bewahrt, überhaupt in die Versuchung zu kommen, aber wie er das tut, bleibt letztendlich oft ihm überlassen oder die Situation entscheidet es oft. Nämlich gibt es keine Situation, in der ich versucht werde, aber das gibt es auf dieser Erde nicht, denn wir leben in einer Erde der Sünde und der Anfechtung und trotzdem ist es wichtig, dafür zu beten, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Aber das ist ein zweiter Teil und der ist eigentlich so entscheidend, nämlich bin ich, wenn die Versuchung kommt, und sie wird kommen, sie wird bei jedem Menschen kommen, bin ich stark genug, der Versuchung zu widerstehen. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich einen Kampf kämpfen muss, wie der Herr Jesus hier. Es kann sogar sein, dass ich so stark bin, dass es mir nicht mal, dass die Versuchung kommt und sie macht mir gar nichts aus. Der Jabes zum Beispiel, der betet da einmal, er sagt, mach doch. Und Jabes rief den Namen des Herrn an, wir haben das in 1. Chronik 4. In der ganzen Geschlechtsregister wird einfach nur Namen, 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 auf einmal kommt der Jabes. Und der Jabes heißt es, rief den Namen des Herrn an, wieder er betet, also einer, der betet, und er sagt, ach, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und machst mit dem Übel, dass es mich nicht bekümmere. Hat Jabez jetzt gesagt, dass er kein Übel in dieser Welt sehen wollte? Ich glaube nicht. Das wäre auf jeden Fall kein Gebet, dass wir rechtmäßig auf dieser Erde beten könnten. Aber was er wahrscheinlich gemeint hat, ist dieser zweite Teil, dass wenn das Übel kommt, es ihn nicht gefangen nimmt, es ihn nicht vorzieht, es ihn nicht bekümmert. Bekümmert heißt bedrückt, fertig macht, missmutig macht, undankbar macht, zornig macht. Und wenn wir jetzt die Versuchung erweitern, habgierig macht, hassend macht, lieblos macht, Hoffnung aufgebend macht und so weiter. Und da merken wir, was er betet, ist etwas sehr, sehr Entscheidendes. Und das ist die gleiche Lektion, die Jesus hier seinen Jüngern gibt. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er sagt, es gibt zwei Dinge, die wir tun sollen, um vor der Versuchung bewahrt zu werden. Zu wachen und zu beten. Nun, zu wachen liegt darin, oder Wachsamkeit ist deswegen notwendig, weil Gott uns die Gabe gegeben hat, auch unsere eigene Situation zu beurteilen und zukünftige Dinge auch uns vorzustellen. Und um das einmal zusammenzufassen, Paulus sagt im Römerbrief, schafft nicht Vorsorge für das Fleisch, damit Begierden wach werden. Er sagt, bringt euch nicht selbst in Versuchung. Überlegt, wie ihr euer Leben und euren Alltag gestaltet, dass ihr nicht selbst euch in Versuchung bringt. Ein ganz wichtiger Punkt, sehr eng verknüpft mit dem Wachen. Aber der zweite Punkt ist, Jesus sagt, dass Gebet eines der wirksamsten Mittel ist, dass ich gar nicht in Versuchung komme. Was macht das Gebet? Das Gebet richtet, ist eines der wirksamsten Mittel, mich auszurichten, meine Zuflucht zu Gott zu nehmen. Vor dem Angesicht Gottes werden meine Wertmaßstäbe geeicht, meine Perspektive wird geeicht, das, was wichtig und unwichtig ist, wird wieder geordnet. Gott hat bestimmt, dass wir durch Gebet all das empfangen, was wir für das geistliche Leben brauchen. Die innere Stärke, die innere ausgerichtet, das innere ausgerichtet werden, die Liebe, die Hingabe, das brennende Herz. Alles, was wir eigentlich brauchen, um in der Versuchung nicht fortgezogen zu werden, sondern gefestigt zu sein, wie sie auch kommt. Und Jesus sagt hier, wache und bete. Und wenn wir jetzt unser Leben anschauen und sehen, wie oft die Versuchung uns umwirft, und ich will wirklich einen Punkt nochmal so als mit in unser Blickfeld nehmen, einen ganz einfachen Punkt, nämlich, dass das Irdische die Priorität bekommt, die irdischen körperlichen Bedürfnisse für uns wichtiger werden als unser geistliches Leben. Das ist eine ganz massive alltägliche Versuchung. Warum nehme ich diesen Punkt rein? Weil die Jünger rechtmäßig müde waren an der Stelle. Der Tag oder die Tage, die sie gerade verbracht haben, lassen vermuten, sie mussten ziemlich müde sein. Da war Mangel an Schlaf, das war einfach da. Jesus sagt, es gibt Zeiten, wo du auf deine körperlichen, irdischen Bedürfnisse verzichten solltest. Sie nachrangig betrachten solltest, um zu beten, damit du nicht in Versuchung gerätst. Und er sagt uns damit, mache das Gebet zu einer so wichtigen Priorität, dass du lieber auf Essen verzichtest, lieber auf Schlaf verzichtest, lieber auf Trinken verzichtest, lieber auf manche körperliche Bedürfnisse, auf Erholung verzichtest, als dass du nachlässig wirst, Gott zu suchen im Gebet. Und das Besondere ist, nur in dem Zusammenhang, was ich am Anfang sagte, Jesus gibt uns diese Lektionen, in dem Moment, wo er einen der härtesten Kämpfe seines Lebens auszufechten hat. Und er empfängt die Erhörung, der Engel Gottes kommt vom Himmel herab und stärkt ihn.